Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
Und ich bin Martin. Als ich den Saloon betrat, war mir klar, hier war ich richtig. An allen Tischen wurden Karten gespielt, aber nicht diese langweiligen Spiele wie Poker oder Blackjack. Hier ging es um alles. Bei den niedrigen Einsätzen wurde natürlich Pauper gezockt, aber das große Geld, das lag am Commander-Tisch. Müde von meinem Ritt bestellte ich mir erstmal einen Drink und blickte in die Runde. Auf einmal wurde es still im Raum. Hatte da jemand heimlich unterm Tisch einen Booster geöffnet? Jetzt bloß keine falsche Bewegung machen. Die Instants saßen locker hier.
Das macht alles keinen Sinn, was ich jetzt zu sagen habe. Aber ist schön. Wizards ist mit Magic schon um die ganze Welt und in alle Zeiten gereist. In Eldraine und Theros haben sie gezeigt, wie ihre Interpretation europäischer Mythen und Sagen aussieht. In Ixalan schauten sie nach Mittel- und Südamerika, in Gamigawa, in den fernen Osten, in New Capenna, in die jüngere amerikanische Geschichte, in Amonkhet, ins Altägypten und so weiter. Und mit Outlaws von Thunder Junction, yep, das ist der deutsche Titel, Outlaws von Thunder Junction, entführt uns in eine Welt, in der auch Benjamin Blümchen schon einmal war. Ob es hier thematisch tiefer geht, wie Wizards auf ihre eigene Geschichte blickt und welche Story uns hier kredenzt wird, das erfahrt ihr jetzt. Los geht's!
Ja, hallo Guys.
Hallo. Hallo Martin.
Ja, schön, alle, dich zu hören.
Ach, ja, genau. Schön dich zu sehen. Schön, dich zu hören. Ich kann mich selber heute nicht hören. Und wenn ich heute ein bisschen anders klinge, dann liegt das daran, dass ich heute mit dem B-Mikrofon sozusagen aufnehme, weil ich mein anderes Mikrofon verlegt habe. Buchstäblich.
Aber es klingt von meiner Seite aus klingt sehr gut.
Okay, wunderbar.
Und, ich hoffe, ihr habt auch Spaß und es klingt gut in euren Ohren, denn was wir euch heute zu erzählen haben, ist die Geschichte von Outlaws von Thunder Junction. Das Set erscheint zum Zeitpunkt der Aufnahme nächste Woche. Übermorgen ist Pre-Release. Und wie immer machen wir eine Set-Review-Folge. Aber davor gibt's wie immer die Story-Folge, damit ihr wisst, diese ganzen Karten, wer sind darauf eigentlich zu sehen? Wo sind wir überhaupt? Und worum geht's hier überhaupt?
Ich habe auch das Gefühl, alles andere haben alle auch immer auf dem Schirm, was für Mechanismen es gibt und was die coolen Karten sind und wo die schönen Artworks sind. Also das, was wir in unserer normalen Set-Review-Folge machen. Aber das, worüber wir heute sprechen, das kann man, wenn man sich die Karten anschließt, auch nicht wirklich zusammenreimen, finde ich.
Nee, diesmal ist es richtig schwierig. Und warum, das klären wir auch gleich. Genau, was der Wilde Westen mit Magic zu tun hat, das erklären wir auch.
Also unsere Story-Folgen sind klare Gewinner der Backdrop-Sets auf jeden Fall.
Ob es andersrum auch so ist, würde ich mir wünschen für die Zukunft. Genau. Und genau, bevor wir aber jetzt gleich euch die Geschichte erzählen, gibt es eine kleine Vorspeise und da lösen wir auch noch ein Rätsel auf.
Alright.
Und es gibt zur Vorspeise erstmal einen schön gemahlenen Kaffee mit heißem Wasser übergossen. Und hier hast du ergänzt, der heißt auch anders bei dir.
Oma-Kaffee.
Beziehe ja mein Wissen über Essen im Wilden Westen hauptsächlich aus dem, was ich in Red Dead Redemption 2 zubereitet
das
habe.
Das ist gut, das ist gut. Was uns im Wilden Westen sonst alles noch inspiriert, darüber können wir in der Nachspeise noch sprechen, oder was unsere schönsten Western-Vorlagen sind. Oma-Kaffee, also quasi ungefilterter Kaffee, also Kaffeepulver mit Wasser aufgegossen. Ich kann mir vorstellen, dass es da in verschiedenen Regionen unterschiedliche Bezeichnungen dafür gibt. Und in Sachsen, woher ich komme, wurde mir beigebracht, das heißt Oma-Kaffee. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil die Oma immer zu faul ist. Keine
Ahnung. Hat deine Oma das so zubereitet?
Nein, es hat keine Oma, die ich kenne. Keine Oma, die ich kenne, hat das so zubereitet. Ja, Omas haben bei mir Filterkaffee gemacht. Und ich glaube, überall anders in Deutschland auch.
Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir mal in der Vorspeise zu einer Auflösung von einem Rätsel, das schon ein bisschen zurückliegt.
Mm, ja. Vorletzte Folge. Aber ungefähr vor drei Monaten.
Ja. Da haben wir in den Speisen ein paar Hinweise versteckt auf einen Ermittler. Da ging es ja um Carl of Manor und das war ja das Detektivset. Und wir haben in den Gerichten, die wir den Vorspeisen nach Hauptspeise und Nachspeise vorangestellt haben, Hinweise versteckt. Und es gab tatsächlich richtige Lösungen. Ich wiederhole nochmal, was das für Gerichte waren. Es gab einmal ein hartgekochtes Ei und Kaffee. Es gab einmal ein Chili und es gab zum Nachtisch Toastbrot mit Erdnussbutter und Rosinen. Und der Mario, der Gustav und der Marcello haben richtig kombiniert und sind drauf gekommen, dass das Gerichte sind, die Columbo immer gegessen hat, der von Peter Falk verkörperte Krimi-Ermittler. Genau.
Über den wir auch kurz gesprochen hatten dann tatsächlich.
Bitte?
Über den wir ja auch noch kurz gesprochen hatten.
Über den haben wir auch noch kurz gesprochen. Wer alle unsere Folgen aufmerksam hört und sich Notizen macht, für den war das ein leichtes. genau. Und ich habe auch eine schöne Karte rausgesucht, die es zu gewinnen gibt. Aus der großen Magic-Kiste, die hier noch steht. Und ich habe passend daraus gesucht, den Spurensucher wegen Columbo, der Tiefebenen.
Wegen Columbo.
Wegen Columbo, genau. 4 unten weißes Kreatursoldat ist im entferntesten Vertreter der Polizei.
Kreatursoldat, ja.
Und der hat Erstschlag und Provozieren. Das hat Columbo nicht so, aber Provozieren. Was macht Provozieren, Guys?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß
es
nicht mehr.
Das ist ein toller Mechanismus. Wenn diese Kreatur angreift, kannst du eine Kreatur deiner Wahl, die der verteidigende Spieler kontrolliert, enttappen und falls möglich die provozierende Kreatur blocken lassen.
Was? Sag nochmal.
Also ich greife an,
ja.
Du hast getappte Kreaturen.
Ja.
Ich kann sagen, die Kreatur da, die enttappt und blockt meine Kreatur mit Provozieren.
Ach, sehr interessant. Woher wo war das denn drin? Sorry, dass ich gerade total auf dem Schlauch stehe, wo das herkommt.
Ich glaube, Mercadian Masks, muss ich aber nochmal gucken.
Okay, etwas, was sie nie wieder aufgegriffen haben. Ich glaube, es war auch mal eine Diskussion, ein Keyword dem zu geben, wenn Kreaturen blocken müssen oder so, oder Kreaturen geblockt werden müssen. Aber das ist ja schon sehr speziell, dass nur eine getappte Kreatur enttappt wird und geblockt werden muss und blocken muss.
Ah, nee. Legions.
Legions. Okay, gut, okay.
Also ist eine 5-Mana 2-2 mit Erstschlag.
Schön.
Das. Und genau, und die kann einer von den dreien, würde ich sagen, kann die gewinnen. Und das losen wir jetzt einfach mal schön aus. Hast du einen Würfel da?
Hab ich Würfel da? Meinst du physische Würfel? Physische Würfel? Ja, ich habe hier einen Würfel.
Hast du auch einen D3?
Nee, es gibt keinen D3.
Doch.
Einen physischen D3. Nee, das ist ein D4. Ja, das ist ein D4.
Ah ja, stimmt.
Aber ich nehme einfach ein W6 und wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, so wie wir das...
Okay, ich würde sagen, der Mario hat 1 bis 2. Der Gustav hat 3 und 4 und Marcello hat 5 und 6.
Alles klar. Das hört sich gewagt an, aber ich versuche das jetzt auszuwürfeln.
Okay.
6.
Okay, Marcello, herzlichen Glückwunsch.
Hey, herzlichen Glückwunsch. Der Marcello, oder wie er im Discord heißt bei uns, der Cello, ist ein sehr aktives Mitglied der Pauper-Community bei uns auf dem Tasty Discord. Freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Der schreibt uns auch immer ganz liebes, tolles Feedback und hat uns auch ein bisschen Feedback zur letzten Folge hinterlassen, unter anderem, dass wir Armageddon vergessen haben, in der Folge mit Weiß zu erwähnen. Ja, du hast absolut recht. Armageddon ist eine sehr dramatisch, ikonisch weiße Karte.
Aber ich glaube, wir haben so generell über Boardwipes in Weiß gesprochen.
Haben wir, genau. Aber über Armageddon und die ikonografische Wirkung der Karte Armageddon, wo alle Länder zerstört werden, die ist schon sehr bemerkenswert dafür, dass wir auch immer mal wieder über weiße Land-Mass-Destruction-Karten sprechen. Ja, sei hiermit noch nachgetragen.
Dann ist dem Rechenschaft getan. Und genau, wir kontaktieren dich, um die Adresse rauszufinden, wohin der Spurensucher der Tiefebenen verschickt werden wird. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank auch nochmal Mario und Gustav für eure Teilnahme. Ihr wart sehr schnell mit der Lösung. Ihr seid offensichtlich große Columbo-Fans. Auch dafür herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Gut, dann
Es gibt übrigens, warte mal, 12, 11, 10 Karten mit Provozieren. Und es gibt einen Sticker aus Infinity, wo man der Kreatur Provoke, also Provozieren, geben kann. Schön.
Das Genau, also vielleicht hier neuer Staple-Piece für dein Commander-Deck, Marcello.
Ist auf jeden Fall schön. Ist ein interaktiver Mechanismus. Und getappte Kreaturen gibt es in Commander eh immer. Schön. Ja. Gut, herzlichen Glückwunsch. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei bei der Vorspeise, denn wir haben wieder mal eine pickepacke vollgepackte Hauptspeise, zu der wir jetzt mal ein richtig schönes Chili mit Bohnen. Sind die Bohnen nicht das Chili? Kann man da mit Bohnen sagen? Wir essen mal ein schönes Chili.
Das ist Bohnen mit Speck müsste es richtig heißen.
Bohnen,
ne?
Mit Speck? Ja, siehst du, genau. Rote Bohnen mit Speck.
Genau.
Und wenn du nicht aufpasst, gibt es blaue Bohnen.
Das war das Lokalkolorit in dieser Folge. Aber jetzt verlassen wir Berlin und gehen in die weiten Prärien von Thunder Junction. Das neue Set ist raus, wenn ihr das hört. So halb, so fast. Vielleicht habt ihr auch schon Pre-Release gespielt, wenn ihr das hört. Und genau, wir erklären jetzt erstmal die Story. Worum geht's hier? Wo sind wir überhaupt? Und das können wir eigentlich, also wo sind wir, können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln, ne?
Wir sind auf Thunder Junction. Ja. That's the name of the plane.
Und jetzt fragt ihr euch, warum heißt diese Plane Thunder Junction?
Weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist, weil die improvisieren mussten, denn das Ding gibt's ja noch gar nicht so lange. Zumindest ist es noch nicht so lange zugänglich, denn erst seitdem es die Omenpfade gibt, ist da überhaupt jemand hingestolpert.
Das ist auch nicht ganz richtig. Hä? Es gab zumindest zwei weitere Besuche vor der Öffnung der Omenpfade auf dieser Plane. Dazu aber am Ende mehr. Es gibt noch eine große.
Also ich bin heute nicht vollständig im Bilde über die Story. Das Finale fehlt mir übrigens. Ja, also ich kann am Anfang bis zur Hälfte gut mitreden. Ich habe zu allen Charakteren auch ein bisschen recherchiert. Aber Martin ist vor allem im zweiten Teil ist er derjenige, der weiß, was los ist. Die große Auflösung gibt. Jetzt habe ich verraten, dass es eine große Auflösung gibt. Das Ende kenne ich noch nicht.
Es gibt eine große Auflösung.
Genau. Wir versuchen also es knapp zu halten. Aber ihr seid uns jetzt wissend, also ihr seid uns ein bisschen voraus. Ihr wisst, ob wir es geschafft haben, das knapp zu halten oder nicht, anhand des Timecodes. Diese Dinger können wir mal ein bisschen ausatmen. Wir lassen uns die Zeit, die wir brauchen und versuchen hier nicht ewig lange dafür zu brauchen. Aber tja, ihr wisst, wie es ist. Und ich würde sagen, los geht's.
Genau, also es gibt diese Plane Thunder Junction. Die ist tatsächlich, und genau, das kann man so sagen, die ist unbesiedelt, da wohnt keiner drauf. Und diese zwei Besuche, die ich angesprochen habe, da komme ich am Schluss noch drauf, aber diese Plane wurde erst so für viele, viele richtig zugänglich mit der Öffnung der Omenpfade. Auch Planeswalker hat es hier anscheinend noch nicht so herverschlagen, die ist so ein bisschen abgelegen, diese Plane, die existierte aber vor der Öffnung der Omenpfade. Und auf dieser Plane hat sich ja so eine Art Cowboy-Kultur Wilder Westen herausgebildet. Und Thunder Junction bezeichnet, glaube ich, so ein bisschen auch diese Omenpfad-Geschichte, die diese Plane auf die Karte gebracht hat. Junction ist ja so ein Knotenpunkt, also hört man ja oft in so Western oder in London gibt es ja auch so U-Bahnhöfe, die Junction heißen. Also es ist einfach so ein Knotenpunkt, wo verschiedene Linien sich treffen und dann wieder in andere Richtungen auseinandergehen. Und das ist, glaube ich, so eine Anspielung auf die Omenpfade. Denn auch auf Thunder Junction hat sich ein Omenpfad gebildet nach der Explosion des World Trees, des Invasion Trees. Und genau, da sind wir jetzt. Und hier hat sich diese Plane nicht gebildet, aber mit Menschen oder mit Kreaturen gefüllt. Und ja, die haben sich entschieden, wir machen hier so eine Wilder Westen Plane draus.
Also ganz unbesiedelt war sie nicht. Hier gibt's schon das Kaktusvolk. Die kommen tatsächlich ursprünglich von Thunder Junction.
Ach,
die werden in der Hauptstory gar nicht mit erwähnt, aber die sieht man auf den Karten. Ja, also werdet wahrscheinlich ganz viele Dinge auf den Karten gesehen haben, die gar nicht Teil dieser Story sind. Und gibt eine Person, die ist, glaube ich, auch ein Commander der großen Commander-Decks. Yuma heißt der. Und der läuft mit so einem kleinen Yoda-Kaktus rum, der so ein paar Superkräfte hat. Die kommen wiederum in der Side-Story vor, auf die wir heute auch nicht genauer eingehen. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich auf den Hauptstrang, die Hauptstory.
Ah, ich dachte tatsächlich, dieses Kaktusvolk sei auch über die Omenpfade hingekommen, aber die sind tatsächlich native auf Thunder Junction.
Mhm, genau.
Ah ja, okay, gut, das ist wichtig, weil ich ja auch so ein bisschen die Theorie hatte, dass diese Plane bewusst leer gehalten wurde, um so ein paar imperialistische negative Aspekte des Wilden Westens außen vor zu halten. Die spielen auch nicht so eine große Rolle, also es gibt nicht so einen großen Konflikt mit dem Kaktusvolk. Und ob die jetzt auch stellvertretend stehen sollen für alle Native-Ureinwohner, möchte ich vielleicht auch nochmal dahingestellt haben. Ich glaube, man kann da nicht so ein 1-zu-1-Vergleich ziehen und das wäre vielleicht auch ein bisschen unangemessen zu sagen, die Ureinwohner sind jetzt einfach das Kaktusvolk. Aber die sind auf jeden Fall, die gibt's da, spielen in der Geschichte, in dieser Geschichte aber keine Rolle.
Genau. Backdrop-Set, Western ist das große Thema irgendwie und man wollte einfach dieses Feel-Good-Western, Outlaws vor allem, also wird nicht gesagt, das ist das Western-Set, sondern es ist das Outlaw-Set, ja, also das, wie könnte man Outlaws setzen, na, Menschen, die sich außerhalb des Gesetzes quasi bewegen, das Set für die und da hat man aus allen möglichen Gefilden welche zusammengekratzt und hier in diese Story reingeschmissen und wie wollen wir vorgehen? Willst du einfach mal loslegen, Martin? Und immer wenn du jemanden wie deinen Charakter erwähnst, sage ich ein paar Worte dazu und ergänze hier und da?
Ich würde sagen, es gibt einen Moment relativ am Anfang, wo wir relativ viele auf einem Haufen haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo du die uns mal alle vorstellen könntest.
Sehr gern.
Ich würde dir kurz ein Zeichen geben und du kannst natürlich auch die Geschichte mit ergänzen. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Mhm. Also das ist, wir haben diese Plane und wir sind in der ersten Geschichte und die erste Geschichte heißt An Offer of Revenge. So, wir starten auf Thunder Junction und wir treffen einen Kurier, der darauf wartet, dass ihm ein Paket übergeben wird, das er quer über die Plane irgendwo hinbringen muss. Und das Paket wird ihm übergeben, er reitet und mit zwei Wachmännern geht's los und sie werden aber überfallen. Und sie werden überfallen von Akul and the Gang. möchte ich sagen.
Das hast du sehr schön gesagt, darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
Nicht?
Nee, also Akul heißt er. Und du spielst Akul natürlich an auf die Band Cool in the Gang.
Richtig. Akul ist Snake Lizard Drache und der Oberschurke auf dieser Plane. Ist quasi der böse Gangleader, der hier nur Böses im Schilde führt. Und wir haben auch gleich noch andere Outlaws, aber der ist quasi der Bösewicht in dieser Geschichte.
Zu Akul kann ich ganz kurz was sagen. Viel weiß man nicht, aber er ist ein Skorpion und Drache.
Ah, Skorpion.
Und der ist der Chef der Hellspurs. Das ist der Name seiner Gang.
Okay. Ansonsten ist er einfach böse und will wahrscheinlich Macht. Er überfällt diesen Kurier in der Hoffnung, dort einen Schlüssel zu finden, hat aber quasi nur so ein Ablenkungsmanöver bekommen, denn der eigentliche Kurier, der eigentliche Schlüssel ist ganz woanders. Das weiß aber Akul noch nicht und wir wissen das auch noch nicht. Wir wissen bloß, dass Akul offensichtlich einen Schlüssel sucht und hier auf einen Fake-Kurier reingefallen ist. Wir wechseln zu einer Charakterin, die wir noch öfter sehen werden, und zwar zu Annie Flash. Annie Flash ist ein ehemaliger Outlaw, würde ich sagen. Und vielleicht kannst du uns hier kurz vorstellen, wer ist Annie Flash?
Annie Flash ist eine Atiin. Atiin ist ein sowas wie eine Art Ureinwohnerin, so ein nomadisches Volk, was irgendwie durch diese Omenpfade auch zieht. Und die hat ein paar besondere Fähigkeiten, soll ich die schon mal erwähnen? Also ich sag mal so, die hat so ein goldenes Auge, ja, und hat wohl die Fähigkeit, Illusionen zu durchschauen. Und sie kann besonders gut schauen, ja. Das heißt, sie ist eine Scharfschützin außerdem und hat ein Pferd. Und das Pferd heißt Fortune.
Ist es wirklich ein Pferd?
Ist es wirklich ein Pferd? Es wurde immer als Pferd vorgestellt. Es ist ein Reittier. Okay.
Es ist ein Reittier.
Es hat Mount.
Aber es ist natürlich ein Beast Mount. Also wenn du dir die Karte anguckst, es gibt auch Fortune Loyal Steed. Das ist eine Karte im neuen Set. Und es sieht schon mehr, ist so eine Mischung aus Hyäne und Pferd, würde ich sagen.
Aber Steed ist doch so ein, ist doch sowas wie ein Pferd, oder?
Ist ein Pferd, ja. Also
okay, aber es hat nicht ein Kreaturentyp Pferd bekommen.
Nee, ist ein Beast.
Okay, ist ein Beast. Okay, dann hat sie ein Beast namens Fortune.
Genau, also Jolly Jumper wäre auch ein schöner Name gewesen, aber war leider schon weg. Genau, und wir treffen sie und sie ist in so einem kleinen verschlafenen Prärienest und sie sorgt so ein bisschen mit, ist so eine Art Robin Hood für dieses Prärienest. Also sie versorgt die Bewohner dort mit so ein bisschen Geld, das sie aus nicht ganz vielleicht so legalen Quellen hat, aber sie nimmt es von den Richtigen und gibt es den Richtigen. Sie nimmt es von den Richtigen und gibt es den Richtigen, genau.
Das hat sie so als ihre Aufgabe angenommen, irgendwie die Leute zu versorgen. Das ist so ihr Lebenserfüllung so ein bisschen, ne?
Genau. Sie hat auch schon mal eine Begegnung mit Akul gehabt, beziehungsweise ihr Neffe hat eine Begegnung mit Akul gehabt.
Stimmt.
Ist da schwer verwundet worden und sie hat das immer noch nicht so ganz vergessen. Sie hat dem Verbrecherleben so ein bisschen Abstand davon genommen und wohnt jetzt so zurückgezogen auf einer Farm außerhalb dieses kleinen Ortes und möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, hat auch ihre Waffe von damals vergraben und sucht jetzt eigentlich keinen Ärger und will eigentlich nur so ein bisschen, alles vergessen und ein angenehmes Leben führen. Aber sie wird überrascht an dieser Stelle auf ihrer Farm, und zwar tritt Oko an sie heran.
Oko. Oko kennt ihr alle noch. Ist ein Shapeshifter, ein Gestaltwandler und eine Fee. Und wie wir alle wissen, weil es uns in den letzten Sets tausendmal erzählt wurde, der Vater von Kellen. Ja. Kellen ist also, dem werden wir noch begegnen, der ist immer noch unterwegs auf der Suche nach Oko. Hier ist Oko plötzlich. Oko ist so ein ziemlich trickreicher Typ, der ist verschlagen. Und zuletzt haben wir den gesehen, ist er aufgetreten in Eldraine, als Garruk gerade dabei war, beim Versuch, ihn zu töten, für das ganze Schindluder, was Oko getrieben hat. Aber Rowan hat Garruk davon abgehalten, und diesen Moment hat Oko genutzt, um einfach mal weg zu planeswalken. Und seitdem ist er weg, und hier ist er plötzlich wieder da. Und wir wissen noch nicht so richtig, warum.
Genau, aber er erzählt es Annie gleich. Und zwar, er hat ein Team zusammengestellt, eine Bande. Und es geht darum, einen Job auszuführen. Und Annie ist genau die Richtige dafür. Und er kriegt sie auch so ein bisschen damit, dass sie ja mit Akul noch was offen hat. Und er sagt, naja, wenn ich dich jetzt schon so einfach gefunden habe, wie leicht ist es dann für Akul, dich hier zu finden? Und ich hoffe, dein Neffe ist auch nicht so in Gefahr. Also er ist so ein bisschen
Semidrohung,
und er sagt, wenn du es dir anders überlegst, hier ist meine Karte, besuch uns doch mal in diesem Saloon, dann erzähle ich dir mehr. Und wir wissen schon so ein bisschen, Annie wird wahrscheinlich dieses Angebot annehmen, allerdings erst in Folge 2, aber das ist ihr erstes Zusammentreffen. Oko macht dieses Angebot und verschwindet.
Oko ist so ein schwieriger gleich, Typ irgendwie.
Der ist wirklich ein bisschen, den zeichnet sich hier wirklich sehr negativ in dieser ganzen Geschichte, kann ich schon mal rausnehmen.
Gut, ist ja auch ein Bösewicht, ne? Und Annie wird ja am Anfang auch so ein bisschen als Bösewicht etabliert, die klaut die nicht, die Kohle aus dieser Kutsche, die sie dann da findet irgendwie.
Genau.
Die von Akul überfallen wurde und klaut dann das Geld. Das ist aber das eins der wenigen Male, wo ich so richtig als Outlaw erlebe. Ansonsten ist sie schon so ein bisschen die Gute in der Story hier.
Genau. Sind auch hier alle getötet worden von Akul, und sie nimmt jetzt quasi das Geld, das Akul offensichtlich nicht wollte. Das heißt, sie vermutet schon, Akul war hinter was anderem her, und es ging hier nicht um das Geld. Jetzt treffen wir am Ende der ersten Geschichte auch noch tatsächlich Kellen. Der ist auch hier, der arbeitet für die Sterling Company. Die Sterling Company ist so der große Arbeit- und Geldgeber auf dieser Plane. Und genau, ist dort als Hilfskraft einfach angestellt.
Ja, genau. Also Kellen, wie er ist, ne? Jung, wissbegierig, so ein bisschen der Benjamin Blümchen Magics, ne? Deswegen hat man den ja erwähnt, das ist unser kleiner Running Gag, weil er plötzlich in jedem Set irgendeinen anderen Job hat. Und zuletzt war er halt auf Ravnica und war dort bei der Kripo und hat dort ein bisschen mit ermittelt quasi. Also bei der Kripo Ravnica, die hat einen anderen Namen. Ja, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Ravnica.
Genau, Soko Ravnica. Wie geil. Schön. Und der ist immer noch auf der Suche nach Oko, und warum auch immer ist er jetzt hier. Also warum er hier ist, erfahren wir dann auch noch, denn Ralzarek hat ihn mitgenommen. Vielleicht kommst du auf den auch gleich zu sprechen, dann kann ich zu dem was sagen.
Komme ich auch gleich. Es gibt noch ein Zitat, und zwar hat er gesagt, dass Esrim, sein letzter Boss, hat ihm gesagt, dass sein Vater auf dieser Plane wäre.
Right.
Woher Esrim das weiß, wissen wir nicht. Aber Ralzarek ist hier im Auftrag von Niv-Mizzet.
Genau. Ralzarek ist der Gildenmeister der Izzet-Liga. Das kann ich kurz ergänzen, ne? Also auch von Ravnica. Ein ziemlich brillanter Typ, aber auch ein bisschen unberechenbar und wagemutig. Und genau, der ist so einer der Schergen oder Angestellten von Niv-Mizzet. Und ich hab's mal so umschrieben, warum ist er hier? Der baut ein Omenpfad-Telefon.
Genau.
Und muss jetzt hier ein bisschen rumdoktern. Genau, war zuvor in Ravnica, ne? Da wurde ja auch Kylox umgebracht, auch aus seiner Gilde. Und kam damit so ein bisschen wurde damit wieder so ein bisschen aktiv und kam darüber eben auch in Kontakt mit Kellen und hat darüber kennengelernt und ihn jetzt eben hier nach Thunder Junction mitgenommen, beziehungsweise hat Kellen die Gelegenheit ergriffen, mit Ralzarek hier nach Thunder Junction zu kommen.
Genau, und er merkt auch, dass Kellen sich nicht so doof anstellt, und am Ende von der ersten Folge wird Kellen auch noch befördert von der Hilfskraft hier zum Sicherheitsmann, und Ralzarek sagt, hey, ich muss zur Sterling Company, willst du nicht mitkommen und so ein bisschen für meine Sicherheit sorgen? Lass uns da doch mal hinfahren, zum Hauptquartier der Sterling Company.
Was macht diese Sterling Company eigentlich alles? Sie hat ja am Anfang diese Kutsche losgeschickt, ne?
Ja.
Die hängt irgendwie in dem Bau von dem Umfahrttelefon mit drin, so als Investor-mäßig.
Das, genau, wird geleitet von Bertram Greywater, der einen markanten Namen hat, aber keine markante Rolle in dieser Geschichte.
Ja, der tritt nicht auf, ne?
Dient einfach nur so als Tycoon, der auf dieser Plane so das Kapital symbolisiert.
Der Railroad Tycoon, ja.
Ja, genau. So, wir kommen zur Episode 2. Jetzt haben wir so mal so die wichtigsten Figuren kennengelernt und kommen gleich noch viel, viel mehr wichtige Figuren. Wir kommen zu Episode 2, The Jailbreak. Es beginnt damit, dass Annie sich, wie schon vermutet, dafür entscheidet, das Angebot von Oku anzunehmen, einfach um mit Akul vielleicht auch mal abzurechnen und einen Schlussstrich zu ziehen und diese ganze Geschichte. Wir sehen sie, wie sie ihre Thunder Rifle ausgräbt, die Donnerbüchse, und sich auf den Weg macht zu dem Saloon von Oku. Und hier würde ich gerne mal ganz kurz einschieben, dieses Saloon, der Wildcard Saloon in Rustwood, hier bricht schon so ein bisschen diese ganze Erzählung von Thunder Junction ein bisschen auseinander, weil Rustwood ist eine aufgegebene Cattle Town, also Rinderzuchtstadt auf Thunder Junction. Wir müssen aber bedenken, und das ist auch bestätigt von Mark Rosewater, dass Thunder Junction so richtig besiedelt wurde von dieser Cowboy-Cattle-Menschenmenge 18 Monate nach dem Öffnen der Ohrenpfade. Also sind 18 Monate vergangen, seit diese Plane überhaupt Besucher empfängt. Und da hat's anscheinend schon dafür gereicht, eine Cowboy-Kultur auszubilden.
Das ist so ein Quatsch.
Eine Viehzuchtstadt zu gründen und wieder verfallen zu lassen.
Also die Zeit hat gereicht, um eine verlassene Kultur, eine verlorene, verlassene Stadt zu zaubern. Es ist Quatsch. Es ist wirklich ein bisschen Quatsch.
Es ist echt so ein bisschen, und ich frage mich auch, was hat die dazu bewogen, so diese Cowboy-Hüte und wir reiten hier durch die Gegend und spielen so ein bisschen Wilder Westen Kultur anzunehmen.
Vielleicht haben sie es vom Kaktusvolk übernommen. Die sehen nämlich genauso aus. Die haben Kühe gehalten, die geschlachtetes Leder genommen und daraus Hüte gemacht.
Ja. Es gibt ja so eine ganz alte Star Trek-Folge, wo auf so einem Planeten die Menschen einfach so ein Casino gebaut haben, weil das Einzige war, was ich in so einem Schundroman gelesen habe von einem Raumschiff, das da mal abgestürzt ist. Und so ein bisschen ist es hier auch.
Das ist der Plot von Galaxy Quest, oder?
Da auch, aber es gibt auch wirklich eine sehr gute klassische Star Trek-Folge mit Kirk und Spock.
Ja, mega.
Okay, also wir sehen Annie, wie sie auf den Wildcard Saloon zukommt, und sie betritt den Wildcard Saloon, und da drin ist die ganze Bande von Oku versammelt, und die stellen wir euch jetzt mal der Reihe nach vor.
Da wimmelt's.
Willst du einfach?
Mach den Schlagwort, damit ich niemanden zu viel erwähne, weil manche kommen ja später, es kommen ja noch sogar noch ein paar dazu später.
Also, wir haben Breaches. Ist mit dabei.
Breaches, der ist zusammen mit Malcolm. Das kann man gleich mal so sagen. Die sind ja so ein Doppelgespann, Malcolm und Breaches, ne? Das sind Piraten. Das eine ist eine Sirene, das andere ist ein Goblin. Und die haben wir ja zuletzt in Ixalan gesehen, wo sie beim Versuch, einen Schatz zu finden, irgendwie alles Übel, was auf Ixalan so kreucht und fleucht, in den Kern von Ixalan quasi reingeschleust haben, um dann so richtig mal für gute Laune zu sorgen da drin. Eigentlich coole Typen. Ich mag die eigentlich total. Aber sie sind leider in einer hanebüchenen Story aufgetreten, beziehungsweise hatten sie so ein bisschen Pech, dass sie, mit der Story in Ixalan. Nicht, dass die komplett schlecht war, das will ich nicht sagen, sondern einfach dieser Punkt, dass sie diese ganzen Pilze da ins Innere gelockt haben und alles andere, naja.
Wollen wir noch immer kurz sagen, was für eine Aufgabe sie in der Bande haben sollen?
Sag mal, das erschließt sich bei mir nicht für alle, auf jeden Fall.
Also, wir haben einmal Breaches, und Breaches ist natürlich für die ganzen Explosionssachen zuständig. Mhm. Ich weiß gar nicht, die haben immer so coole Titel hier bekommen. Moment, ich kann es dir gleich sagen. Breaches, The Blast Maker. Mhm. Und wir haben Malcolm, The Eyes. Also der fliegt oben rum und guckt nach dem Rechten. So, dann
Vanille oder Schoko? Okay, wen haben wir noch?
Lars Dietrich-Song gibt's.
Ja, genau.
So, dann haben wir Tiny Bones.
Tiny Bones, wie Mark Rosewater auf diesem Panel zu Thunder Junction sagte, er kommt von der Plane Jumpstart. Das stimmt aber nicht. Kommt aus Dominaria, aus Urborg, genauer gesagt. Ist ein Skelett, und der ist so ein bisschen wie so diese Knochenschildkröten bei Super Mario. Der kann so Super Mario draufhauen, dann zerfallen die in 1000 kleine Teile und dann setzen sie sich wieder zusammen, beziehungsweise er kann sogar selber seine einzelnen Knochen nehmen und damit werfen, und die kommt wieder zurück und ist so quasi so ein bisschen so ein Floating Skeleton, was sich seine lustige Körperlichkeit gut zunutze machen kann. Und ich habe gelesen, er raubt und stiehlt für seine kleine Familie. Das fand ich irgendwie ganz schön, das wusste ich noch nicht. Ja, es gibt wohl eine kleine Tiny Bones Familie.
Okay, also wir haben Tiny Bones, The Pickpocket, der Taschendieb. Mhm. Dann haben wir Gisa und Geralf.
Genau, Gisa und Geralf Sesani, die haben einen Nachnamen, das wusste man ja auch noch nicht ganz klar. Ja, Gisa und Geralf Sesani sind Bruder und Schwester, aber nicht nur das, sind sogar Zwillinge und die kommen aus Innistrad, haben eine lange Geschichte, waren lange zerstritten und haben sich aber durch den Phyrexianischen Krieg wieder so ein bisschen geeint, ihre Forces zusammengelegt, um gegen die Phyrexianer anzukommen. Und jetzt sind sie plötzlich hier. Und deren Aufgabe dürfen wir, glaube ich, noch nicht verraten, weil das kommt erst in der nächsten Folge so richtig raus, oder?
Genau. Beziehungsweise alles, was die anderen machen, wird auch noch nicht so richtig. Und doch, manche haben schon eine Rolle, genau.
Naja, also ihr wisst ja, die haben es mit Untoten, die beiden.
Genau. Gisa, The Hellraiser. Und Geralf, The Flash Ride. Also, ja. Sie bleiben ihrem Beruf treu. So, dann haben wir Ariette.
Ariette ist eine Hexe aus Eldraine. Genau, das ist die mit dem Kristallapfel. Also die schöne Hexe, die aber nicht minder verschlagen ist. Und das ist die, die nach dem Phyrexianischen Krieg gesagt hat, hey, Schloss Ardenvale, das ist jetzt meins und ich beherrsche jetzt hier auch die Plane. Was nicht so lange gehalten hat, die wurde dann von Kenrith gefangen genommen und dann von Ashiok wiederum befreit und nach Thunder Junction gebracht. Mhm. So, ja.
Genau. Da gab es ja schon diese Andeutung, dass die beiden noch viel vorhaben und er hat sie befreit und jetzt sind sie hier. Mhm. Zusammen mit Fraska ist auch noch da. Achso, Entschuldigung, Ariette ist The Beguiler. Also die macht so Charms und verzaubert Leute. Mhm.
Genau. Fraska ist eine Gorgonin. Die kennen wir noch ganz gut. Das ist die Freundin von Jace. Mhm. Und genau, das ist so eine, die hat so Schlangen statt Haare, ne? Und das ist eine, die war completed. Hat daraufhin ihren Spark verloren, ist keine Planeswalkerin mehr, so viel wussten wir noch, und ist aber nach dem Phyrexianischen Krieg einfach verschwunden mit Jace. Womöglich gemeinsam. Mhm. Was passiert ist, wo sie waren und warum sie plötzlich wieder hier ist, wissen wir nicht.
Genau, Fraska the Silencer, weil die kann natürlich mit ihrem Blick Menschen zu Stein werden lassen, was für so eine Bande vielleicht auch ganz praktisch.
Ja.
So, und dann haben wir... Dann haben wir noch, warum auch nicht, Rakdos.
Ja, am Ende dieser Szene kommt Rakdos noch irgendwie rangeflügelt, ne?
Der guckt durchs Fenster, weil er nicht in den Saloon passt.
Ich habe gelesen, die haben sie auch erzählt, 2000 Pfund, 1000, eine Tonne oder 2 Tonnen, irgendwie so schwer ist der, habe ich gelesen. Also ist der Chef der gleichnamigen Gilde, der Rakdos kommt von Ravnica natürlich und hat so geile Titel. Der Schänder, der Versklaver, der Dämonengott, der Rattenkönig und... Der ist hier, weil ihm nach dem Phyrexianischen Krieg langweilig war. Weil in Ravnica gibt's keine gildenaufführenden Morde oder so. Das ist ihm alles zu langweilig und deswegen ist er jetzt hierher gekommen nach Thunder Junction, um jetzt hier ein echtes Abenteuer zu erleben.
Um mal wieder was zu fühlen. So, Rakdos the Muscle.
Nur also, für den Kick, für den Augenblick. Oh ja, the Muscle. Ist ein geiler Titel allerdings.
Rakdos the Muscle. So, und die haben wir alle hier. Und warum sind die alle da? Wir haben es gerade schon, du hast gerade schon erwähnt, Ashiok ist der Auftraggeber.
Ashiok ist auch da, ne?
Ja, genau. Ashiok ist auch da, schwebt dann hier so rum.
Ashiok ist sowas wie ein Albtraum. Also der kann so Träume kontrollieren, steuern. Ist ein Planeswalker, scheint auch noch ein Planeswalker zu sein, war zuletzt gesehen in Eldraine, ne? Und als er versucht hat, da mit dem, ich habe ihn damals genannt, ich nenne ihn immer noch so, mit dem bösen Schlummerschlaf, hat er versucht, dort die ganzen Bewohnerinnen und Bewohner zu unterjochen. Also erst hat er quasi das geschafft, damit mit seinen Zaubereien den Phyrexianischen Krieg irgendwie und die Phyrexianer so ein bisschen abzuhalten und hat dann aber nach dem Krieg nicht damit aufgehört. Genau, wurde aber defeated und ist jetzt offenbar hier.
Genau. Wir können vielleicht noch festhalten, Ashiok hat keine Karte in diesem Set. Warum? Das klären wir am Schluss. So, das ist die Bande und der Auftrag von Ashiok ist folgender. Die Bande unter Oko, dem Ringleader, sollen Mark Tarano ausrauben. Mark Tarano ist ein Hochsicherheitsversteck für etwas, was also ist eigentlich ein MacGuffin, also irgendwas, was hier nicht genannt werden muss, aber da drin ist was sehr, sehr Wichtiges, was Ashiok gerne hätte und Oko und seine Bande sollen das für ihn besorgen.
Ist ein Tresor, ist ein riesiger Tresor und ist wie so eine Kugel, ne, wie so ein Orb, der irgendwie so halb in dieser Plane schwebt.
Genau, der schwebt über dem Hauptquartier von Akul und da geht's ganz am Schluss hin, aber jetzt ist erstmal die erste Aufgabe, den Schlüssel dafür zu besorgen.
Ja, da ist irgendwie so ein Krater unten drunter und so drumherum, also Akul hat quasi drumherum so ein Dorf sich angesiedelt quasi, hat ihn so eingezingelt quasi mit der Besiedlung von den Hellspores, wie auch immer das geht, weil das Ding sieht echt monumental aus.
Ich stelle mir das vor, so wie so Chaos Orb. Also oben schwebt dieser Chaos Orb, der aus dem Maul fließt dann so Lava runter und unten hat sich da draußen eine Stadt gebildet.
Also, ja, so ein bisschen schon. Also die Illu dazu ist ganz nice irgendwie, aber er ist halt so ein, der Safe, der geknackt werden muss. Das genau. Ding, was ausgeraubt werden muss.
Und da drin ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist und ungeheure Macht verspricht. So, dafür braucht man einen Schlüssel. Und wer hat den Schlüssel? Den hat Bertram Greywater offensichtlich, der Chef der Sterling Company. Und deswegen ist das erste Ziel, wir infiltrieren die Sterling Company und klauen aus dem Büro von Bertram Greywater den Schlüssel. Das ist unser erster Stopp. Und außerdem gibt es noch weitere Mitglieder der Bande zu befreien, die wir auch noch dringend brauchen für die weiteren Schritte dieses Plans. Und genau, damit geht's los.
Das sind, wollen wir die noch benennen, Kervik und Satoru Umezawa?
Ja, können wir jetzt schon benennen, ja genau. Die zwei sind noch gefangen im Hauptquartier von der Sterling Company.
Genau, Kervik ist auch ein Mensch, auch, kommt auch aus Urburg, so wie Tiny Bones, vielleicht kennen die sich, war Nachbarn oder so, auch so ein gnadenloser Typ, der war ganz lange eingesperrt quasi im outgefaceden Salfir, also war quasi weg. Und so wie Salfir zurückgekommen ist, hat es dabei, vielleicht weil es ein bisschen gerüttelt hat, sein Gefängnis zerstört und er ist abgehauen. Und er könnte tatsächlich der Typ sein, es gab ja in der Story dazu letztes Jahr, wo das quasi Salfir wieder eingefaced ist und sie durch den Wald irren, dass jemand so in den Omenpfad reinhuscht und weg ist plötzlich und es wurde nie aufgelöst, wer das war. Das könnte Kervik gewesen sein.
Ah, okay. Ne? Genau, Kervik ist der Punisher.
Der Punisher, genau. Und dann haben wir noch Satoru Umezawa, Ninja, Bandmitglied in Kamigawa, so ein, ich würde sagen, so ein tätowierter Steampunk-Ninja irgendwie, ne, hat auch so eine Gasmaske irgendwie dabei und so, und so ein ziemlich skrupelloser Anführer. Und ich habe das Gefühl, es gibt keinen richtigen Grund, warum er hier ist, außer dass auch mal aus Kamigawa noch ein Bösewicht irgendwie mit dabei sein musste und weil es halt irgendwie Marketinggründe für Wizards gibt.
Er kann gut Schlösser aufmachen anscheinend.
Ah, okay.
Was zweimal benutzt wird.
Dann nehme ich alles zurück.
Das ist ganz wichtig, essentiell für den Plan, wie jedes Mitglied hier in dieser Bande.
Es ist nicht so, dass jedes Schloss einfach von Rakdos ja. vaporisiert werden könnte.
Verstehe auch, warum Rakdos nicht einfach seine eigene Bande gründet, aber gut. Er hat ja schon eine Bande.
Das stimmt. Das ist langweilig offenbar. So. Nur Langweiler in der Bande.
Okay, also die Bande versucht jetzt zweierlei Dinge zu erreichen. Einmal die Sterling Company zu infiltrieren und die zwei Gefangenen zu befreien, das machen Ariette und Fraska, die haben diese Aufgabe und Annie Flash ist da auch noch mit dabei, weil Annie Flash durch Illusionen gucken kann und diese ganzen Zellen sind irgendwie so illusioniert, dass sie alle leer erscheinen und man muss jetzt rausfinden, in welcher Zelle sind jetzt die Gefangenen tatsächlich drin. Das machen die und Oko hat sich verkleidet oder ja, du lachst.
Ja, nee, ich lach, weil verkleidet, das ist so ein bisschen, Oko hat sich verkleidet, der wirkt so mega verkleidet in diesem Set, als wäre er nicht so schon verkleidet irgendwie. Oko hat aber sich war wahrscheinlich in seiner Maskerade trotzdem bauchfrei.
Ja, genau, er hat sich, kann ja auch so seine Gestalt ändern und er hat sich jetzt einfach als Mitarbeiter der Sterling Company illusioniert und trägt eine Box. In der Box ist Tiny Bones und dieser Box, die übergibt er jetzt jemanden am Eingang der Sterling Company und sagt, hier, wichtiges Paket für Bertram Greywater. Und die Wache bringt es auch brav ins Büro von Bertram Greywater. Da springt Tiny Bones aus der Kiste, macht die Tür auf und Oko, der hinterhergelaufen ist, auch verkleidet und weiterhin maskiert, kommt dann auch ins Büro. Und im Büro finden sie tatsächlich hinter einem Gemälde den Tresor. Und in dem Tresor ist der Schlüssel für den Safe, offensichtlich. Aber, genau, das haben sie jetzt schon mal geschafft. Parallel werden Kervik und Satoru befreit von den anderen. Und eigentlich sieht alles ganz gut aus, aber jetzt kommen auch noch Rel Zarek und Kellen in das Hauptquartier der Sterling Company, um was zu besprechen mit Bertram Greywater für den Ausbau des Telegrafennetzes. Und beim Zusammentreffen zwischen Kellen und dem verkleideten Oko fällt die Maskerade von Oko herunter und es gibt große Aufregung, weil auf einmal ist Oko als Oko erkennbar und die Wachen werden alle sind in Alarmbereitschaft und Oko muss ganz schnell fliehen, verwandelt sich in einen Adler. Gleichzeitig erkennt Kellen aber auch, dass Oko jetzt offensichtlich sein Vater ist, rennt hinterher und entscheidet sich am Ende dieser Geschichte, dieser Episode, mit Oko zu folgen, um herauszufinden, was sein Vater hier macht, was der Deal ist, und lässt Red Zarek zurück und schließt sich der Bande an, um zu gucken, was da los ist.
Ja, ich habe es auch so ein bisschen verstanden, dass, also so gelesen, dass Oko so ein bisschen verschreckt, dass Kellen da plötzlich stand und man sich so erkannt, ihn so erkannt hat, dass er deswegen auch so seine Maskerade verloren hat. Und es war dann, hat dann so für sehr viel Unruhe gesorgt, dann ist er abgehauen und Kellen ist ihm dann gefolgt, um ihn zu konfrontieren.
Genau, also so ein bisschen schiefgegangen, aber eigentlich haben sie alles erreicht. Sie haben jetzt den Schlüssel und sie haben ihre zwei weiteren Bandenmitglieder und soweit erstmal alles.
Und Oko lädt Kellen noch ein, mit ihm zu kommen, ne? Am Ende.
Das macht Oko auch, genau. Das macht Kellen auch. Also die folgt ihnen ins Hauptquartier und da besprechen sie sich jetzt so ein bisschen, wie es weitergeht. Wir sind immer in Episode 3. A Train to Prosperity. Jetzt kommt die Western-Geschichte mit dem Zugüberfall.
Haha! Die Auflösung unserer Predictions machen wir in der nächsten Folge.
Genau. So, jetzt gibt's erstmal so ein bisschen hin und her zwischen Oko und Kellen und sie versuchen sich so ein bisschen näher zu kommen und also Oko ist jetzt nicht so der beste Vater und das, was Kellen von ihm erwartet, kann Oko jetzt auch nicht liefern. Oko in der ganzen Geschichte wird jetzt tatsächlich als ein sehr schlechter Vater eigentlich gezeichnet, der eigentlich Kellen hauptsächlich ausnutzen will, um seine Ziele zu erreichen. Hm. Und es gibt wenig bis gar keine Momente in der ganzen Geschichte, würde ich sagen, wo er mal so ein bisschen Interesse an Oko zeigt, außerhalb der Planerfüllung. Ich weiß nicht, ging es dir da anders?
Nee, ging mir überhaupt nicht anders. Das war durch und durch problembehaftet, was da los war. Also sowohl, ich konnte Kellen irgendwie nicht dabei zusehen, wie er es weiter versucht, mit Oko irgendwie klarzukommen. Ja. Und ich konnte Oko nicht dabei zusehen, wie einfach schamlos Kellen irgendwie auch so plump ausnutzt im Sinne von, komm, ich stell dir mal die Gang vor und ne, komm mal mit und wir machen hier was gemeinsam und so bla. Aber das war alles, ja, genau, wie Oko bittet ihn um Vertrauen.
Ja,
auf welcher Grundlage, wovon, ja.
Ja.
Genau, und Kellen ist halt super, findet es halt alles seltsam, weil er sieht Ashiok, ne, den kennt er ja noch von Eldraine und dem, was er da so gemacht hat. Und plötzlich ist sein Vater mit Ashiok hier, macht gemeinsame Sache. Und das ist alles so unfassbar nicht vertrauenserweckend. Und trotzdem macht Kellen mit und das ist ein bisschen schmerzhaft zuzuschauen, finde ich.
Ja, wollte ich gerade sagen, es ist auch so ein bisschen nicht nachvollziehbar, warum Kellen da mitmacht. Also Kellen wurde ja immer als sehr rechtschaffen und ehrlich gekennzeichnet in den ganzen vorangegangenen Geschichten. Und hier macht er jetzt aus nicht nachvollziehbaren Gründen sehr viele schlechte Dinge, um bei Oko sein zu können und in der Gunst von Oko angesehen zu sein.
Ja, so ist es. Das müssen wir irgendwie hinnehmen hier.
Okay, also in dieser ganzen emotionalen Gemengelage haben wir natürlich jetzt auch noch das Problem, wir haben diesen Schlüssel, wir wissen aber nicht so richtig, wie er funktioniert.
Ja, der ist zu alt. Als hätten wir genau diese Idee in den letzten 8 Sets jedes Mal drin gehabt irgendwie, ne? Also ich weiß noch, wie hieß der Silex, den hatten wir, der war zu alt, wussten wir nicht, was wir damit umgehen sollten, dann hatten wir den Mondsilberschlüssel, war es dann nicht auch so, dass man nicht wusste, wie man den bedienen sollte, so. Also ja, genau, also hier haben wir wieder mal einen Schlüssel, wo wir nicht genau wissen, was wir damit machen sollen.
Genau, aber es gibt jemanden, der weiß, wie der funktioniert, und zwar ist das Nolan der Outcaster. Hast du was über den rausgefunden?
Nö.
Nolan der Outcaster ist einfach ein Einsiedler, der sich sehr gut mit Artefakten auskennt und sonst eigentlich mit wenig Leuten zu tun hat. Hm. Er hat aber anscheinend irgendwas falsch gemacht, denn er ist auf dem Weg in ein Gefängnis in Prosperity. Das ist so die Sterling Company Hauptstadt. Mhm. Und dahin wird er gebracht mit einem Zug von der Sterling Company. Und da ist er im Gefangenenabteil dieses Zuges. Und weil er der Einzige ist, der weiß, wie dieser Schlüssel funktioniert, offensichtlich, gilt es jetzt, Nolan, der Outcaster, zu befreien.
Weil der Chef ist ja nicht da, der den Schlüssel bedienen müsste, wie der funktioniert.
Genau. So, und genau, und da gibt es einen sehr ausgefuchsten Plan, wie dieser Zug überfallen werden soll. Also wir haben Oko.
Jetzt wird's wild.
Wir haben Oko und Kellen, Satoru, Kavek, Gisa und Geralf und ich glaube Fraska auch an Bord des Zuges. Wir haben Annie und Breeches und Malcolm bisschen voraus des Zuges, um den Zug aufzuhalten. Breeches soll eine Brücke sprengen, dadurch hält der Zug an. Zeitgleich soll Giza Tote zum Leben zu erwecken.
Das ist das Beste.
Ich weiß nicht, wie viele Tote an Bord dieses fahrenden Zuges sind und wo die herkommen, aber das ist der Plan. Und ist auch nicht so richtig klar, warum.
Der Plan ist, so viele Tote zu erwecken, dass der Zug dadurch ausgebremst wird. So habe ich es verstanden.
Ach so, okay.
Also, dass die quasi, also vielleicht wie so eine Flut, das ganze Ding so. Also, ich meine, die kommen ja, müssen ja aus der Erde kommen. Die können ja nicht aus dem Zug kommen. Die müssen aus der Erde kommen, weit vor dem Zug, weil die bewegen sich ja sehr langsam, um dann im richtigen Moment sich sehr langsam auf den sehr schnell vorbeifahrenden Zug zu bewegen und zu springen. Ich meine, guckt euch mal die Visualisierung von dem Zug an. Der hat ja so riesige Zahnräder, die so durchgehen auf dem, ja, der ja so fährt. Das heißt, die Toten müssen noch irgendwie hochspringen auf den Zug. Also physikalisch komme ich hier an die Grenzen meiner Vorstellungskraft auf jeden Fall. Man kann aber sagen, der Plan schlägt fehl. Aber wie er fehlschlägt, ist noch absurder. Denn die Toten, Untoten schaffen es bis an Bord des Zuges und fressen den Lokführer.
Ja.
Das heißt, der kann nicht mehr anhalten, der Zug.
Und dem vorausgeht auch, also Ashok hat so eine mentale Walkie-Talkie-Verbindung zwischen allen Beteiligten an diesem Plan hergestellt. Die nutzen Giza und Geralf aber hauptsächlich dazu, sich gegenseitig anzustacheln und zu ärgern, bis dann irgendwann mal ein falsches Wort fällt und Breeches das dazu interpretiert, jetzt die Bombe zu zünden und Giza dann wiederum das als Zeichen nimmt, jetzt die Toten zu erwecken. Und es geht im Prinzip alles schief.
Was ja wiederum auch ein bisschen, also wirklich lustig ist so.
Das ist ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen albern, wie Giza und Geralf da gezeichnet werden. Mhm. Aber letztendlich, ja, es ist ein großer Spaß an Bord dieses Zuges. Satoru wird auch noch verletzt und muss abtransportiert werden.
Ach, ey, das Schöne ist noch, warte mal, Annie bittet die Passagiere vom Zug zu springen.
Ja, genau.
Das ist richtig gut. Ich würde gerne mal sehen, wie die geguckt haben in dem Moment und wer da überhaupt mitfährt.
Genau, also Oko hat eigentlich alles erreicht, er hat seinen Outcaster und ihm ist eigentlich auch Satoru, der verletzt am Zug liegt, egal. Kellen sagt noch, hey, aber soll man nicht ihm helfen? Und Oko sagt, oh, nö, und geht. Annie hat aber noch das Herz am rechten Fleck, rettet Satoru und bleibt auch bei Kellen, der dann Kraft seiner Feenkräfte den Zug wie Spider-Man an so goldenen Fäden hält, bis wirklich alle von diesem Zug runter sind. Und dann stürzt der Zug in die Tiefe und Kellen flieht mit Annie.
Bam. So, und jetzt gehen wir in die Episode 4. Und jetzt weiß ich nicht mehr so richtig, was los ist. Also es gibt insgesamt 6 Episoden. Das heißt, die Hälfte haben wir durch. Was passiert
genau
jetzt, Martin? Was passiert jetzt?
In Episode 4, Finding Tarnation, geht's drum, also wir sind jetzt am Lager von der Bande und alle sammeln sich jetzt so ein bisschen und Ashiok infiltriert das Gehirn vom Outcaster Nolan, um rauszufinden, was mit diesem Schlüssel ist. Und tatsächlich kriegt Ashiok's raus. Also der Schlüssel ist nur einer von 6 Teilen. Die anderen 5 Teile hat Akul als Medaillon um seinen Hals. Das heißt, wir müssen, was natürlich sehr praktisch ist, nach Tarnation, der Lagerstadt von Akul und seiner Bande. Und oben drüber fliegt auch der Safe. Also das Ziel ist das gleiche. Aber wir brauchen vorher noch eine Karte, weil niemand weiß, wo dieses Tarnation liegt. Mhm. Und diese Karte, die besorgen
aber
jetzt
beim Safe, oder? Das heißt, die wissen auch nicht, wo der Safe ist, entsprechend.
Die wissen auch nicht, wo der Safe ist.
Ja, klar.
Es gibt eine Karte von Tarnation und die ist vergraben in Thieves Folly. Und dahin werden, das ist auch so eine verlassene Stadt, und dahin werden Giza und Geralf geschickt. Was da drin passiert, es wird in einer Side-Story geschildert. Mhm. Es ist bloß, Giza und Geralf, besorgt mal die Karte aus Thieves Folly. Und in der nächsten Szene sagen sie, hier sind wir wieder. Und es gibt aber eine Side-Story, die diese Geschichte so ein bisschen erleuchtet.
Okay, gut.
Genau. Und Kellen sorgt auch noch dafür, dass Nolan, der Outcaster, nachdem sie jetzt das alles gelöst haben, nicht einfach in der Wüste zurückgelassen wird, sondern Annie bietet sich an, ihn dann nach heimzubringen. Und dann treffen sich alle wieder im Saloon und planen die nächsten
Schritte. Ist eine gute.
Die wird sehr gut gezeichnet, ja. So. Und jetzt haben sie den Plan, nach Tarnation zu gehen. Sie haben jetzt die Karte und machen das auch, gehen dahin. Und ihr Plan ist folgender. Sie wollen an einen von Akuls rechten Händen, Sagt man das so? Also seinen Vertrauensleuten heranzukommen, die sehr eng mit ihm zusammenarbeiten. Er hat mehr als eine rechte Hand offensichtlich. Genau, und sie erkennen auch bald eine Person, die mit ihnen zusammenarbeitet. Und wollen sie aber sich so direkt offen zu erkennen geben und sind deswegen erstmal im Saloon und wollen so ein bisschen die Lage peilen. Kellen ist aber so ein bisschen unbeholfen und die sind alle verkleidet als quasi Mitglieder von Akuls Bande, aber Kellen ist einfach zu nett und wird direkt enttarnt, dass er quasi kein Mitglied von Akuls Bande sein kann. Und das wird dann auch zum Anlass genommen, um die ganze Bande von Oku festzunehmen. Also die Mitglieder von Akuls Bande haben erkannt, dass jetzt hier offensichtlich verkleidete Personen unter ihnen sind. Und ja, sie werden festgenommen und Akul vorgeführt. Der eigentlich kurz einen Prozess mit ihnen machen will, aber Kellen hat die große Idee und sagt, hey, ich fordere dich zum Duell raus. Und fordert Akul zum Duell raus.
Es geht von einem Ding ins nächste. Der Safe, der geknackt werden muss. Die genau. Schatzkarte, ne, mit dem man irgendwie, der man folgen muss. Und jetzt natürlich das Duell. Was wäre das Western-Set ohne das Duell?
Genau, also sehr viel ist tatsächlich in dieser Folge nicht passiert. Das ist einfach, also sie haben sie nach Tarnation geritten.
Wie geht's denn aus, das Duell? Wie geht's denn aus, das Duell? Oder kommt das erst in der nächsten Folge?
Das kommt erst in der nächsten Folge.
Alles klar. Na, dann machen wir fix weiter. Folge. Ich bin gleich.
Die nächste Folge heißt High Moon, weil Duelle auf Thunder Junction finden um Mitternacht statt. Nicht um 12 Uhr mittags, sondern um Mitternacht.
Oh, ist alles anders hier irgendwie, ne?
Ist alles anders.
Wow, ist ein richtiges Fantasy-Set.
Genau. Und genau, also wir haben dieses Duell und keiner rechnet Kellen große Chancen aus. Annie sagt auch direkt am Anfang, hey, wenn du eine Chance hast zu fliehen, flieg davon. Wir können nichts für dich tun. Und es gibt keine Regeln, also wer stirbt, hat verloren. Kampf bis auf den Tod, wie Akul sagt.
Mit allen Mitteln? Oder gibt es noch irgendwelche Regeln?
Nö, mit allen Mitteln.
Also so ein bisschen, ja, okay. Ja,
im Kampf entdeckt Kellen auf einmal noch neue Fähigkeiten. Also er hat eigentlich keine Chance gegen diesen großen Skorpiondrachen, aber er entdeckt eine neue Fähigkeit. Er kann Leute auch so in so eine Trance versetzen und sie so zur Ruhe bringen. Und das macht er mit Akul. Und es hätte auch fast geklappt. Dann werden sie aber so ein bisschen rausgerissen, denn die Kavallerie kommt auch noch.
Ach,
Kavallerie?
Na klar.
Die Sterling Company hat entdeckt, wo das geheime Hauptquartier von Akul ist und startet jetzt einen Großangriff.
Aber ist
und
es wirklich eine Kavallerie? So berittene Leute?
Nee, also es ist so. Aber man sieht dann so, wie sie über den Bergrücken kommen, der oberhalb von Tarnation ist und dann reiten die da ein und machen einen Großangriff.
Also sind die wirklich so beritten?
Ja.
Oder ist so die Kavallerie genau. Wie bei Mad Max?
Ja, so die kommen da jetzt an.
Okay.
Und ja, in diesem ganzen Tohuwabohu fällt das Medaillon von Akuls Hals. Und Oku nutzt jetzt die Chance und sagt zu Kellen, hey, werf mal das Medaillon rüber.
Also Medaillon, diese übrigen Teile des Schlüssels, den sie brauchen.
Die übrigen Teile des Schlüssels, genau. Und in dem Moment wird eigentlich klar, dass der Plan von Oku die ganze Zeit war, dass Kellen sich schon irgendwie dusselig anstellen wird auf dieser Rettungsmission, dass sie dadurch mit Akul zusammenkommen werden. Die Idee mit dem Duell hat er nicht so ganz vorausgesehen, aber er hat schon irgendwie gedacht, naja, wenn wir einmal erst mit Akul zusammen sind durch Kellens Dusseligkeit, wird uns schon eine Möglichkeit geben, dieses Medaillon zu bekommen. Und
voll der gute Plan.
Kellen ist wieder mal sehr enttäuscht von seinem Vater, dass er quasi so berechnend ihn da ins offene Messer hat laufen lassen.
Zu Recht.
Und zu Recht, natürlich.
Oho, Vaterschwein.
Und er hat auch gleichzeitig Bertram Greywater den Tipp gegeben, wo Tarnation ist, um als Ablenkungsmanöver quasi die Kavallerie da einreiten zu lassen. Also er hat quasi an allen Ecken seine Türen offen gehalten. Und ja, hat seine Bande eigentlich auch so ein bisschen blind in diese Falle geführt.
Es ist enttäuschend. Ich hätte mir
Kellen ist jetzt auch wirklich sehr enttäuscht von seinem Vater und wird auch noch gefangen genommen quasi von der Sterling Company als.
Von der Sterling Company?
Ja.
Nicht von den Hellspurs, von der Sterling Company, okay.
Genau. Die Sterling Company gewinnt eigentlich so diesen Angriff und während die Kämpfe noch weiterlaufen, werden schon erste Gefangene abtransportiert, unter anderem Kellen. Aber Red Zarek befreit Kellen, also lässt ihn frei und sagt quasi: Hey, ich verstehe, es ist nicht so einfach mit Vätern, aber du hast das Herz am rechten Fleck, willst du nicht wieder für mich arbeiten?
Wo kommt der denn her jetzt plötzlich?
Red Zarek? Na, der arbeitet auch für die Sterling Company.
Achso, der ist da mitgeritten mit der Kavallerie?
Der ist da mitgeritten, der war auch mit dabei, ja.
Okay, alles klar. Ja,
na
klar.
Genau.
Okay.
So, jetzt ist Kellen desillusioniert und wieder auf der richtigen Seite des Gesetzes. Und ja, will jetzt mit Ral Zarek quasi Oko aufhalten, weil Ral Zarek sagt, egal was in diesem Vault drinne ist, in diesem Tresor, es darf nicht befreit werden, weil dann haben wir ein ganz größeres Problem als Nicol Bolas und die Phyrexianer. Wir wissen nicht, was drin ist, aber ich habe das ungute Gefühl, es sollte nicht befreit werden.
Immer cool.
Vielleicht. Nein.
Na gut, machen wir weiter. Ich habe keine Ahnung.
Genau, das war diese Duellszene. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum großen Finale. Und zwar ist das Folge 6. The Ballad of Thieves and Thunderslingers.
The Ballad of Thieves and Thunderslingers.
So, wir haben jetzt Entschuldigung, ich habe jetzt Banjo ganz vergessen. Ah ja, stimmt. Auch noch im Saloon, in Rustwood.
Na, da wird Klavier gespielt.
Wir haben jetzt mehrere Parteien, die in diesen Tresor einbrechen. Wir haben einmal Oku und Teile seiner Gang, die jetzt noch diverse Fallen überwinden müssen. Diese aber clever, also es gibt so eine Falle, wo zwei Hebel an unterschiedlichen Enden des Raumes bewegt werden müssen und Tiny Bones wird dahin gelotst durch Annie, die dann irgendwie sieht, wo dann Laserstrahlen sind. Also werden noch so ein paar Fallen überwunden.
Eid.
Also wir haben dieses Paar. Dann haben wir Ral Zarek und Kellen, die die ganzen Leute aufhalten wollen. Und wir haben auch noch Akul, der natürlich nicht gestorben ist und nicht gefangen genommen wurde, sondern jetzt auf Rache sind. Und jetzt für den großen Showdown treffen sich alle quasi in diesem Vault. Es kommt zum großen Showdown im Inneren des Tresors. Und in diesem ganzen Tohuwabohu, während Akul versucht, noch irgendwie Rache zu üben und Kellen gegen Oku mit Ral Zarek kämpft, schafft es tatsächlich Ashiok und Fraska, die innerste Plattform zu erreichen. Und da drin befindet sich keine Waffe, nichts Großes, Gefährliches, sondern offensichtlich ein Lebewesen, das in einem Behältnis eingeschlossen ist.
Irr.
Und
kann man so ein bisschen ahnen, was das ist? Oder was hast du dir gedacht, was es ist, bevor du erfahren hast, was es ist?
Ich dachte erst, es ist irgendwie eine Inkarnation von Nicol Bolas, um den wieder in die Geschichte reinzubringen.
Ja.
Ich dachte, vielleicht ist das die Meditation Plane, weil man die ja auch nie gesehen hat, wo Nicol Bolas eingesperrt ist. Aber war es tatsächlich nicht. Also ich löse es gleich noch auf, was es ist.
Ja, ich bin gespannt.
Und ich kann an der Stelle auch schon mal auflösen, dass Ashiok tatsächlich nicht Ashiok ist, weil hier zeigt sich auch, dass Ashiok, und es wird später auch noch klar, auch Ashiok auf Eldraine war am Ende nicht Ashiok, sondern Jace. Jace und Fraska sind diejenigen.
Ganz kurz, zu Eldraine.
Ja.
War er nur der Ashiok, der am Ende dann Ariette befreit hat oder schon die ganze Zeit mit dem bösen Schlummerschlaf versucht hat, Eldraine zu unterjochen? Nee,
der Ashiok mit dem bösen Schlummerschlaf war der echte Ashiok.
Ja, okay.
Und der Ashiok, der am Schluss Ariette befreit hat, war Jace.
Das wäre auch ein bisschen zu much. Ja, okay, gut, kann ich akzeptieren. Und interessant. Warum konnte Annie das nicht sehen? Die er Illusionen durchschaut.
Weil Jace ein sehr guter Illusionist ist, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ja. Also, weil Jace eine Karte bekommen hat, habe ich kurz auch was zu Jace.
Ja.
In 2, 3 Sätze. Jace Beleren heißt er. Intelligenter, gut aussehender Typ. Und man sagt immer so ein bisschen Magic's Mickey Mouse. Ja. Also der hat eine Zeit lang wurde er durch jedes Set geschleift und war jetzt eine ganze Weile nicht zu sehen. Der war auch mal completed. Das heißt phyrexianisch, aber hat offenbar oder hat womöglich seinen Spark nicht verloren und ist nach dem Krieg gemeinsam mit Ruska abgehauen oder verschwunden zumindest.
Hm? Ich erzähle gleich noch was dazu in meinem Highlight dieser Geschichte.
Okay, gut.
Tatsächlich.
Okay, gut.
Wir schließen mal ganz kurz diesen Wild-West-Spaß hier ab. Also Ruska und Jace verschwinden mit der Beute, haben ihr Ziel offensichtlich erreicht, haben auch zusammengearbeitet die ganze Zeit.
Mhm.
Es gibt dann noch einen Showdown zwischen Akul und Kellen. Kellen nutzt seine Fähigkeit tatsächlich am Schluss, um Akul in so eine Trance zu versetzen. Und während dieser Vault explodiert, schickt er Akul wieder zurück ins Innere, damit er da drinne stirbt. In diesem ganzen Tohuwabohu, der Vault bricht jetzt zusammen. Alles, die Lava ergießt sich über Tarnation. Versuchen alle da irgendwie rauszukommen, zu fliehen. Tiny Bones reitet auf Rakdos in die Freiheit. Rakdos,
Wiederum schön, okay, gut.
Wiederum schön, ja. Und genau, und Kellen schickt Akul zurück in den Vault, um drin zu sterben. Er nutzt seine neu gewonnene Fähigkeit, versetzt Akul in eine Trance und schickt ihn zurück. Und das Problem mit Akul ist damit gelöst.
Hat denn Rakdos Mount? Ist er ein Reittier,
was
von Tiny Bones gesattelt werden kann.
Wir werden das im nächsten Set als Flavor Fail ehrenhalber bestimmt noch erwähnen, würde ich sagen.
Ist okay. Ist zu verzeihen.
Genau, die Bande löst sich dann auch so ein bisschen auf. Oko hat jetzt eigentlich nicht so richtig was anzubieten. Es gibt keinen Preis, weil Ashiok natürlich jetzt weg ist und gar nicht Ashiok war und eigentlich auch wahrscheinlich nie vorhatte, die Bande zu bezahlen. Sie sind jetzt alle auf Rache, aber Oko sagt, ich kann euch ja wieder zusammenrufen und dann gibt's vielleicht mehr zu holen bei einem besseren Plan. Und dann sagen sie, okay, gut. Also sind auch sehr schnell zufrieden, sind nicht ganz die Hellsten, seine Bande. Und ja, also die Bande zerstreut sich und Oko ist weg und ja,
Oko ist Broko.
Kellen bleibt zurück und Annie bleibt zurück. Kellen erholt sich erstmal auf Annies Farm. Und am Schluss kommt noch jemand dazu, den Kellen auch schon kannte, und zwar Amalia, die Vampirin, die er auf Ixalan kennengelernt hat.
Mhm. Cool.
Die ist ihm nachgereist und sie freuen sich, sich zu sehen, weil die offensichtlich auch Gefühle füreinander haben.
Ah, nun kam sie ja rechtzeitig, als die ganze Gefahr vorbei war auf jeden Fall.
Als die ganze Gefahr vorbei war.
Ey, hat man dann erfahren, was denn Jace und Ruskar da geklaut haben? Was das für ein Lebewesen war?
Ein kleines Kind. Also so ein
Ursa? Bisschen, ist der kleine Ursa, der irgendwie wiedergeboren wurde oder so?
Nee, genau, dazu komme ich jetzt noch. Also das war erstmal die Geschichte von Thunder Junction. Großer Quatsch, stellenweise wirklich ganz lustig.
Schön, hast du gut zusammengefasst. Großer Quatsch, aber stellenweise ganz lustig. Ich dachte, ich wiederhole es nochmal. Ja, das ist wirklich zum Thema Backdrop-Set. Wie ich finde, das Backdrop-Set, was sich eher nach einer runtergezogenen Leinwand anschaut und dann stehen so ein paar Charaktere davor, wie in so einer Fotobude, die nur so beholfen in Kostüme gesteckt wurden. Also ich finde es ein bisschen sehr zusammengebastelt alles und von den drei Backdrop-Sets, die wir bisher gesehen haben, Ixalan, das Abenteuer, Höhlenabenteuer-Set quasi, Murders in Call of Manor, das Krimi-Set und jetzt sind wir hier in Thunder Junction, finde ich das Schwächste, weil es sich am meisten anfühlt nach, ich weiß gar nicht, wo wir sind, nach irgendwie, nach Filmen oder so, aber nicht nach einer reichhaltigen Geschichte oder sowas, ja, also dieses ganze Setting und so, das ist einfach schon so, das ist so künstlich, dass es gar nicht so richtig mit Leben gefüllt werden kann und sie reiten halt einfach auf einem Klischee, von einem Klischee zum nächsten. Mhm.
Wir haben ja immer gesagt, die Stärke von den aktuellen Magic-Sets ist weniger die Story als das Worldbuilding. Und das war ja immer richtig großartig mit einer coolen Backstory, mit Charakteren, die eine Geschichte hatten, mit einer Lore, die diese Welt hatte, mit Religion, mit Glauben, mit Historie, die da drin versteckt ist. Und man hat immer das Gefühl, man hat nur an der Oberfläche gekratzt mit diesen 250 Karten, die es pro Set gibt und ist gar nicht so richtig in die Tiefe vorgedrungen. Jetzt bei diesem Set haben wir dieses Worldbuilding nicht und wir haben nur die Quatschgeschichte quasi, die aber ohne das Worldbuilding eigentlich noch so ein bisschen plakativer und oberflächlicher rüberkommt. Also die ganzen Charaktere den hat man jetzt tatsächlich einfach einen Cowboy-Hut aufgezogen und gesagt, wir spielen jetzt mit den beliebtesten Magic-Charakteren mal eine Runde Cowboy, aber so richtig verankert in der Welt ist diese Geschichte eigentlich nicht.
Ja. Ich fand es ein bisschen schade. Also ich finde schon so ein paar Ansätze einfach richtig gut, ne? Dass sie sagen, hey, wir kümmern uns mal, also das Ganze als Outlaw-Set zu begreifen. Das finde ich cool, dass man mal diese ganzen Charaktere irgendwie zusammenbringt und das ein bisschen clashen lässt. Und sie haben sich auch echt für interessante Charaktere entschieden. Meiner Meinung nach viel zu viele. Es hätte viel weniger gebraucht, um eine coole Story zu erzählen, beziehungsweise wäre die Story vielleicht sogar besser und ein bisschen tiefer geworden, wenn man sich auf weniger beschränkt hätte und dass Annie drin ist, ist irgendwie ganz cool und ich glaube, das verträgt das Set auch, aber viele Sachen fühlen sich einfach sehr an den Haaren herbeigezogen und wenn sie dann noch nicht mal irgendwie sowas Neues erzählen, sondern ist es am Ende dann doch irgendwie der Zug und man versucht die Brücke zu sprengen und dann fliegt er die Klippe runter, das sind doch alles Bilder, die wir schon tausendmal gesehen haben, egal wie der Zug aussieht und egal ob Gisa jetzt die ganzen Untoten auf den Zug holt, die dann den Lokführer fressen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Da könnt ihr kreativer sein, da könnt ihr irgendwie ausgefallener sein. Aber man merkt auch, Mark Rosewater sagte, sie haben für 15 Jahre lang haben sie versucht, irgendwie so ein Set zu machen wie dieses. Und ich glaube, sie meinen nicht das Outlaw-Set, sondern ein bisschen die Western-Tropes irgendwie nach Magic zu bringen. Und so fühlt sich's an wie, ja, jetzt haben wir es endlich geschafft und jetzt müssen wir das am besten verändern wir es auch gar nicht mehr so sehr, sondern lass uns dabei, wo es ist, weil wir freuen uns, dass wir es endlich geschafft haben, das einarbeiten zu können. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es noch ein, zwei Dinge gibt, die mit dieser Welt brechen. Einfach noch mehr brechen. Noch irgendwas reinbringen, was ungewöhnlich ist, was anders ist. Ja, genau. Und wenn es irgendwie vielleicht so ein, auch ein bisschen ernsterer Unterton gewesen wäre, wie der Umgang mit den Ureinwohnern hier. Aber das hat man natürlich ganz bewusst vollkommen ausgeblendet.
Ja, also schade, finde ich. Aber, ich habe noch ein Aber. Es gibt ein sehr großes Highlight in dieser ganzen Geschichtsdramatik, die wir jetzt gerade besprochen haben. Und zwar gibt es zwei Epilog-Geschichten zu dieser Folge. Epilog Bringing the End heißen die. Und die sind nicht von der Autorin geschrieben, die die Hauptgeschichten geschrieben hat, sondern die sind von jemandem geschrieben, die ich sehr schätze. Nicht, dass ich andere Autoren nicht auch schätze, die für Magic schreiben, aber bei dem Namen, da wurde ich stutzig und deswegen habe ich die zwei Geschichten auch noch gelesen. Und zwar ist das Alison Lurs. Und ich weiß nicht, ob die Alison Lurs noch was sagt.
Dunkel.
Die war Teil der Crew, die früher Worldbuilding und Stories gemacht hat, als es noch die Original-Web-Stories gab. Also sie hat viel für Kaladesh geschrieben, die hat für Amonkhet geschrieben, die hat für Ixalan geschrieben, zusammen mit einem Team von anderen Autoren. Und die hat unter anderem diese großartige Geschichte auf Ixalan geschrieben, wo Jace dann quasi als Schiffsbrüchiger auf dieser Insel landet und so ein Psychogramm auch von Jace geschrieben. Also wirklich sehr gut. Und diese ganze Liebesgeschichte von Jace und Vraska ist, glaube ich, hauptsächlich unter ihrer Federführung mit entstanden. Und das war wirklich einer der stärksten Geschichten und Charakterisierungen und wirklich mit einer Ernsthaftigkeit geschrieben für die Charaktere, die die Magic ausmachen und die wirklich schon lange bei Magic dabei sind, dass, ja, dass mir das sehr gut gefallen hat. Und deswegen habe ich diese Geschichten auch sehr gerne gelesen. Und in diesen zwei Epilog-Geschichten wird einmal erklärt, wie Jace, nachdem er mit dem Silex, nachdem ihm der Silex entrissen wurde, kurz bevor er quasi das Universum in die Luft sprengen wollte, das Multiversum, wie es ihm da ergangen ist. Und man sieht wirklich, wie er seelisch und körperlich kaputt ist, in Sorge um Vraska, wirklich kurz vorm seelischen und körperlichen Tod und sich dann aber Kraft seines unvorstellbar guten Verstandes selber dazu bringt, die Phoresis zu bekämpfen, also seinen Körper quasi in so einen Abwehrzustand bringt, sich dann so halb davon befreit, dass er gerade noch genug Kraft hat, Vraska ausfindig zu machen und sich mit ihr zusammen nach Vryn zu retten, seiner Heimat, und dort nach langer, langer Zeit seine Mutter aufzusuchen, die als Heilerin dort arbeitet. Und die ganze erste Geschichte geht quasi um die Suche und die Genesung von diesen beiden, von diesem Liebespaar. Und das ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Und es hat mir sehr viel, ich will nicht sagen Freude, weil es eine sehr tragische Geschichte ist, aber es hat mich sehr gefesselt, das zu lesen, weil es wirklich sehr viele Anspielungen auf sehr viele vergangene Geschichten in Magic hat. Und wirklich, man sieht, dass da jemand schreibt, der die Charaktere kennt, der die Charaktere ernst nimmt und wirklich Bezüge einbaut, die über One-Liner hinausgehen. Also es ist wirklich ganz, ganz großartig. Und beide, Jace und Vraska, fassen hier den Plan, dass das Multiversum einen Neustart braucht. Und Jace war kurz davor, das zu bewerkstelligen mit dem Silex. Und beide sehen jetzt diese Omenpfade als größere Gefahr an als Planeswalker früher, weil sie sagen, jetzt können alle Bösewichte von überall nach überall reisen und dieses Multiversum braucht einfach einen Neustart. Und sie sind quasi jetzt auf der Mission, so Bonnie und Clyde mäßig, dieses Multiversum zu resetten. Sie sind jetzt, also
voll gut.
Es geht sehr, sehr lange drum, wie sie sich quasi davon erholen. Und ihr Plan ist jetzt quasi, das Wesen aus diesem Vault zu befreien. Das ist wohl ein Fomori. Und die Fomori haben, also zumindest dieses kleine Baby-Fomori, das sie da befreien und das sie als Kind adoptieren sozusagen, hat die Fähigkeit, in sein, also das Fomori kann alle Omenpfade sehen und sieht, welche Planes mit welchen anderen Planes verknüpft sind. Jace ist ja noch Planeswalker, Vraska ist kein Planeswalker. Und ich glaube, dieses Baby-Fomori ist jetzt so dieser erste Schritt, um Vraska überhaupt die Möglichkeit zu geben, an vielen, zu vielen Planes zu gelangen, damit Jace und Vraska zusammen ihren Plan umsetzen können, das Multiversum zu resetten. Der Fomori sieht auch so ein bisschen aus wie die Kreaturen, die in Bloomburrow sind. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber ist jetzt eine gewagte These. Aber diese zwei Epilog-Geschichten haben für mich diese ganze Story eigentlich nochmal gerettet, weil sie das Ganze jetzt auch so ein bisschen einordnen, dass Jace eben Ashiok war und Fraska da wiedergefunden hat und Ariette hingebracht hat und dass Fraska wiederum dann nach Ixalan gereist ist und Breaches und Malcolm rekrutiert hat. Deswegen sind die beiden da. Also es verknüpft so ein paar lose Enden und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen dann nochmal.
Die Fomori haben das Coin Empire auf Ixalan begründet.
Ah ja, okay.
Es gibt auch schon ein paar Karten mit den Fomori. Gibt den Fomori Nomad, der war in Future Sight, so eine Full Art Karte, die rote Vanilla Full Art Karte. Den Fomori Vault gibt es. Und Ruhan of the Fomori. Das sind ganz schön martialisch aussehende Giants, Warriors. Ja, Giants sind es.
Ja, Sand. Also das. Mhm. Das hat es für mich so ein bisschen gerettet, weil das diese ganze Story jetzt doch wieder so ein bisschen erdet im Magic-Universum und dem einen Kontext gibt und einen Bezug. Und dieser ganze Heist von Jace und Fraska eingefädelt wurde, macht so ein bisschen über diese wir gründende Bande Klamaukerei so ein bisschen hinwegtröstet. Also,
die Karte zu diesem Ding heißt sogar Fomori Vault. Interessant. Ja, dann kann man ja nur sagen, lest euch nicht die Hauptstory durch, lest euch einfach diese beiden Epiloggeschichten und erfahrt, was mit Jason Ruska passiert ist in der Zwischenzeit.
Ja, das lohnt sich wirklich zu lesen und erinnert wirklich an große, große, schöne andere Geschichten aus der Vergangenheit von Magic.
Also, das ist ja. Doch schön, dass wir hier nochmal in so einer High Note enden irgendwie und
großes
nicht auf unserem Rumgerente. Toll. Schön.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das, wir haben jetzt vielleicht nicht jedes Detail der Beziehung zwischen Oko und Kellen nochmal herausgekehrt, aber ich glaube, es war wichtig, mal so die breiten Pinselstriche zu zeigen, welche Geschichten hier erzählt werden, dass ihr ein paar Charaktere wiedererkennt, dass ihr ein paar Situationen wiedererkennt auf den Karten, wenn ihr jetzt spielt und vielleicht ist rübergekommen, dass die Story nicht so wichtig ist. Wir haben die großen Punkte dieser Story erzählt und hoffen auf eine bessere Story, aber zum Verständnis dieses Sets ist es vielleicht ganz gut, das mal gehört zu haben.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Martin, dass du dich hier durchgeackert hast.
Ja, danke, und dass du uns die vielen Charaktere vorgestellt hast.
Ein bisschen was habe ich auch gelesen. Aber es ist, manchmal ein bisschen ermüdend. Okay, dafür, damit ihr es nicht lesen müsst, machen wir diese Folge.
Genau, dann kommen wir jetzt noch zu einer kleinen Nachspeise, indem wir noch ein paar positive Western-Tipps geben, würde ich sagen. Und zur Nachspeise gibt's Kaugummi.
Genau, mit Kaugummi. Kautabak-Geschmack.
Nicht ganz. Ja. Kaugummi wurde tatsächlich am Ende des 19. Jahrhunderts erfunden.
Aha, und was war das ursprünglich? Einfach so ein Stück Leder.
Nee, es hieß schon Juicy Fruit und Spearmint von Ridley erfunden.
Das wusste ich gar nicht, dass die das auch noch erfunden haben.
Hat man schon gegessen.
Mensch. So, ich sehe schon, du hast irgendwelche Wälzer aus dem Regal gezogen gerade. Lass uns doch mal ein bisschen unsere schönsten Wild-West-medialen Erfahrungen austauschen.
Ja, willst du anfangen?
Ich kann anfangen und kann es relativ kurz machen. Ich wollte mich begrenzen. Ich kann natürlich irgendwie so ein bisschen weit hergebrachte Sachen nehmen, so ein paar bestimmte drei Fragezeichen Folgen. Oder ich hatte es vorhin kurz erwähnt, Mad Max Fury Road hat auch so ganz tolle Westernanteile. Aber ich möchte einfach mal ganz groß betonen, für mich ganz, ganz wichtig in meiner Filmografie, in der Filmbiografie meines Lebens, sind die Italo-Western.
Okay.
Weil ich glaube, die Italiener haben das schönste Bild dieser Westernzeit gezeichnet, in ihrer operettenhaften Darstellung, in ihrer Unbewegtheit der Bilder, in diesen weiten, großen, cineastischen Einstellungen. Und da ist natürlich ganz vorn zu nennen, spielen wir das Lied vom Tod. Ja, habt ihr bestimmt alle gesehen, aber es muss einfach, ne, auf diese Liste für eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood. Übrigens beides von Sergio Leone, Regie geführt. Oder auch Nobody ist der Größte. Die ganzen Nobody-Filme, gerade der erste, eigentlich nur der erste, die anderen sind mega trashy, aber der erste verbindet so dieses Italo-Western-Ding mit Humor auch noch. Terence Hill spielt ja mit, ne? Und alle Filme, Ennio Morricone hat die Musik gemacht und Ennio Morricone, wenn ich den höre, dann habe ich einfach sofort ein Western-Gefühl. Das sind für mich absolute Highlights und alles, was es schafft, irgendwie in diese Form von Szenerie zu tappen, damit kann ich mich sehr gut anfreunden. Also diese amerikanischen Western, mit denen konnte ich nie so richtig viel anfangen, aber mit dieser Gediegenheit und Größe der Italo-Western und mit der tollen Bildhaftigkeit, die haben, das ist meine Western-Welt, die ich mag. Was okay, ist es schön, für dich?
Ja.
Bei dir ist es ein bisschen bunter.
Bei mir ist es ein bisschen bunter und ich muss grundsätzlich auch sagen, Western, ein richtig guter Western ist für mich eigentlich auch nur so ein Backdrop. Also dieser ganze Western ist eigentlich nur so ein Backdrop, um so essentielle Geschichten von Menschen zu erzählen, die halt in einer sehr kargen und ja sehr archaischen Umgebung existieren. Also dafür ist der Western eigentlich ein ganz guter Backdrop tatsächlich, um halt solche Geschichten zu verhandeln. Und ich möchte einen Comic empfehlen, das ich gelesen habe. Das heißt Bis zum bitteren Ende. Ich halte es mal hier dir in die Kamera. Die große da geht es auch so ein bisschen Abgesang. Es geht um einen Viehtreiber, der merkt, dass seine Zeit rum ist und der aber noch eine wichtige Mission hat, und zwar ein Leben zu retten. Und darum geht es in dieser Geschichte. Und das ist ein ganz, ganz großartige Graphic Novel von Felix und Gastin, ist bei Splitter erschienen und hat hier in meiner Hardcover-Ausgabe gekostet 18 Euro. Genau, also das kann ich empfehlen. Bis zum bitteren Ende. Genau, und vielleicht noch eine zweite Graphic Novel, die ich auch noch empfehlen kann, ist Lucky Luke in der Hommage-Reihe. Es gibt ja so Hommage-Reihen von Lucky Luke, wo andere Comic-Illustratoren für Lucky Luke zeichnen. Und der Berliner Comic-Zeichner Marvel, der auch ein cooles DDR-Comic gemacht hat, hat hier Lucky Luke sattelt um gemacht.
Ach, witzig, das wusste ich gar nicht. Cool.
Wo Lucky Luke wider Willen an einem Fahrradrennen teilnimmt und Jolly Jumper eine andere Mission erlebt. Und ist ganz großartig. Das kann ich empfehlen. Genau, also Lucky Luke sattelt um. Von Marvel Hommage 3 hat gekostet 7,99 Euro. Und jetzt möchte ich vielleicht noch was zum Anschauen empfehlen. Ich glaube, ich empfehle noch Rango. Das ist ein Animationsfilm, wo Johnny Depp die Eidechse Rango spielt. Und es ist einerseits eine sehr gute Persiflage auf viele Western. Gelungener als die Magic Story. Deswegen ist mir das eingefallen. Aber gleichzeitig auch mit sehr vielen Western-Tropes. Also es gibt den Tresor, dass hier ein Wassertresor ist, es gibt den großen Gegenspieler, es gibt einen Heist, es gibt coole Musik, es gibt Duelle und alles so ein bisschen lustig, aber mit wirklich sehr viel Liebe gemacht und sehr viel Begeisterung für den Western.
Das war doch der erste komplett animierte Film von Industrial Light and Magic, ILM.
Das kann tatsächlich.
Richtig? Ja. Kann das sein? Oh, ich hoffe, ich verwechsel es nicht. Aber so auf jeden Fall von einer großen Effekteschmiede. Der erste komplett animierte Film. Ganz, ganz toll. Super weird, dieser Film. Super nicht für Kinder geeignet, finde ich. Sondern einfach sehr, 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 sehr schräge Charaktere und tolle Bilder und ein sehr ungewöhnliches Animationskino.
Und auch sehr gut gemacht mit den Sprachaufnahmen. Diese haben sie nicht im Studio gemacht, sondern die haben die quasi vor Ort gemacht in so Western-Kulissen. Also die haben wirklich, die sind auf Holz gelaufen, die sind auf Sand gelaufen, die sind hingefallen. Also sie haben das quasi aufgenommen mit den Live-Schauspielern, wie sie tatsächlich das gespielt haben und haben das nicht im Studio aufgenommen. Also da gibt es auch eine schöne Dokumentation.
Das wusste ich ja gar nicht. Naja.
Also wie gesagt, Western ist, finde ich, ein sehr cooles Genre, das ich sehr, sehr mag und wo ich auch sehr viel Liebe dafür habe, weil sich da so viele unterschiedliche Geschichten und so viele unterschiedliche Interpretationen in unterschiedlichen Mediengattungen umsetzen lassen. Genau.
Ja. Und Red Dead Redemption hast du ja vorhin auch schon erwähnt.
Genau, Red Dead Redemption war der Grund, warum ich mir eine PlayStation 3 gekauft habe, und Red Dead Redemption 2 war der Grund, warum ich mir eine PlayStation 4 gekauft habe. Und es hat sich tatsächlich gelohnt. Also es sind wirklich großartige Spiele, die auch nochmal so den Abgesang und die dunkle Seite des Wilden Westens, des Kapitalismus und der amerikanischen Entwicklung im 18. und 19. und 20. Jahrhundert vielleicht sogar auch vorwegnehmen und zeichnen. Und es ist einfach großartige Spiele, auch spielerisch natürlich.
Ja, beinhaltet viele dunkle Kapitel auf jeden Fall, die durch dieses Land gezogen sind und für sich beansprucht haben. Das ist schon ziemlich krass. Cool, danke fürs Teilen. Schön. Kriegt gleich Bock, Rango nochmal anzuschauen.
Ja, Rango habe ich jetzt auch Bock nochmal zu gucken. Genau, das war's mit unserem Story-Review.
Danke, dass ihr durchgehalten habt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an unsere Steady-UnterstützerInnen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und dass ihr es ermöglicht, dass wir uns noch ein paar Tools leisten können, um die Tonqualität noch ein bisschen besser zu machen, auch wenn ich heute mit nicht dem richtigen Mikrofon aufnehme.
Das klang aber wirklich gut.
Okay, gut. Ich bin gespannt, es dann im Schnitt zu hören, weil ich mich selber gerade überhaupt nicht hören kann. Und natürlich vielen Dank an euch alle anderen, die uns zuhört. Schickt uns sehr, sehr gerne wieder ein bisschen Feedback. Dazu könnt ihr gehen zum einen auf unsere Website tastymtg.de und könnt dort zu der jeweiligen Episode einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns aber auch auf unserem Discord besuchen. Dieser Discord, kleine Vorbemerkung, hat hauptsächlich das Thema Pauper. Das heißt, wenn ihr Pauper gern spielt, könnt ihr da ohnehin einfach mal hinkommen. Da findet immer jede Woche die Tasty Paper Pauper Night statt, wo man über Spelltable mit allen möglichen Leuten paupern kann und sich auf Turniere vorbereiten kann, sich über die Meta austauschen kann und so weiter. Aber es gibt eben auch einen kleinen Teil für den Podcast und auch dort könnt ihr uns Feedback hinterlassen. Und sonst sind wir natürlich auch natürlich froh und glücklich über eine Bewertung auf dem ein oder anderen Podcast-Portal. Dort könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen oder einfach ein paar Sternchen geben. Vielleicht kann man sich da auch ein High Five geben oder so. Ich weiß nicht, was es alles für Podcast-Plattformen gibt, auf denen wir sind. Es sind viele. Oder ein Howdy rüberschicken. Oder so. Oder ein
Oder einfach weiter. Das freut uns natürlich am meisten, wenn mehr Leute diesen Podcast hören, die einfach Spaß haben, sich mit dem Flavor und der Geschichte von Magic zu befassen und nicht unbedingt gewinnen wollen.
Genau, und wenn jemand fragt, warum geht's denn in dem Set eigentlich, ich verstehe gar nichts, dann könnt ihr ja sagen, hey, hört doch mal den Tasty MTG Podcast an dazu. Die erzählen euch zumindest einigermaßen die wichtigsten Sachen und noch ein bisschen mehr, was man vielleicht nicht hören möchte, aber mithört. So, und jetzt sind wir durch. Und genau, so richtig letzte Worte habe ich nicht an dieser Stelle.
Wir hören uns ja auch schon bald wieder, wenn es um Set-Review geht. Da gucken wir dann ein bisschen mechanisch auf das Set.
Ja, und stellen so ein paar unserer Highlights vor an Karten.
Genau. Ansonsten nicht nur Karten spielen, sondern auch schneller als der eigene Schatten die Karten ziehen.
Ach, danke, dass du es vervollständigt hast. Ich hätte es so schön nicht hinbekommen. Danke, Martin.
Genau.
Und danke
Macht's
an euch
gut.
Alle, die uns gehört haben.
Hau
Bis
dir.
Bald.
Ciao. Tschüssi.